Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und heute geht's um Egisto Ott, es geht um Jan Marschalek, es geht um vermutete russische Spionageaktivitäten in Österreich. Ich bin dabei nicht alleine. Mir gegenüber im Studio sitzt Fabian Schmidt vom Standard. Hallo Fabian, danke fürs Kommen.
Hallo, sehr gern.
Fabian, wir haben ja ohnehin jeden Tag Kontakt und besprechen, was dich bewegt, was mich bewegt und was uns beide derzeit unter anderem bewegt. Und ich schlage vor, wir fangen auch damit an, ist der Fall Egisto Ott und da ganz konkret eine Anklage, die Staatsanwaltschaft Wien jetzt vorgelegt hat. Vorneweg, die Anklage ist nicht rechtswirksam. Egisto Ott hat sie beeinsprucht. Sie richtet sich gegen Ott und einen zweiten langjährigen BVT-Beamten. Wie fangen wir an? Was wird Egisto Ott vorgeworfen?
Also im Grunde wird Egisto Ott vorgeworfen, dass er für russische Nachrichtendienste tätig war, zumindest indirekt über seine Kontakte. Also ist eh schon ein Name, der oft gefallen ist in der Dunkelkammer. Martin Weiß, Jan Marschalek, wir werden da sicher auf die Struktur noch eingehen. Und Egisto Ott werden massenhaft eigentlich amtsmissbräuchliche Daten vorgeworfen, Datenschutzverletzungen, es geht da um Abfragen aus nationalen Datenbanken, es geht um quasi Kontakte, die er spielen hat lassen zu Kollegen im Ausland, im EU-Ausland, in Großbritannien, in Italien, in Kroatien, in der Türkei, all das eben um Daten zu generieren, die sich so die Ermittler und jetzt auch die Staatsanwaltschaft in der Anklage vor allem gegen Personen, die irgendwie auf die Feindesliste des Kreml gelangt sind, richten. Das ist so die Summe eigentlich dieser eigentlich achtjährigen Ermittlungstätigkeit.
Jetzt muss man dazu sagen, Egisto Ott war ja viele Jahre Polizist. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er die abstrakte Befugnis hatte, gewisse polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen zu setzen. Aber, und das ist das große Aber, alle Fälle, die in dieser 172-seitigen Anklageschrift genannt werden, standen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Wien in überhaupt keinem dienstlichen Bezug. Das heißt, er hätte sie quasi privat gemacht. Und zwar unter Inanspruchnahme einer ganzen Reihe von Datenbanken zunächst mal. Ja. Ich habe das hier vor mir, nur damit man so ein Gefühl bekommt, was er da unter anderem abgefragt hat. Also da wäre mal das sogenannte EKIS, das elektronische kriminalpolizeiliche Informationssystem, eine interne Abfrageplattform namens IAP-Web, die Personenfahndungsdatenbank, das Schengener Informationssystem, es gibt einen kriminalpolizeilichen Aktenindex, heißt er. Es gibt die erkennungsdienstliche Evidenz, dann Fingerabdrücke gespeichert, Strafregisterauszüge, Kraftfahrzeug, Nummernabfragen, Fremdenregister, Visa-Informationssystem. Also als Beamter hat man Zugang zu diesen Datenbanken. Und da reden wir jetzt nur von behördlichen. Es gibt ja noch eine ganze Menge von offenen Datenbanken. Und da soll er eben systematisch, das werden Dutzende Fälle aufgezählt, Informationen abgefragt haben, um was genau damit zu erreichen.
Also ich finde besonders beeindruckend ist der erste Fall, der auch in der Anklage prominent vorkommt. Da geht es um Dmitri Senin, das ist ein Russe, der beim FSB, beim Inlandsgeheimdienst gearbeitet hat, wo ein Verwandter in Russland in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelt war. Er ist selber dann auch offenbar ins Visier geraten oder hat quasi geahnt, dass sich da jetzt der Wind dreht und seine Fraktion in diesen Kreml-internen Kämpfen quasi am Boden verliert. Er ist dann geflohen nach Montenegro, hat mittlerweile dort Asyl erhalten. Und nach seiner Flucht entwickelt Egisto Ott, wenn man der Anklageschrift glaubt, plötzlich eine größere Energie, Dimitri Senin zu lokalisieren und seine Familie. Und bekommt plötzlich auch Fingerabdruckdaten von Senin. Die Ermittler sagen, das kann nur direkt vom FSB gekommen sein.
Er hat auch Fotos gehabt, ja. Private Fotos von Senin, die bei einer Hausdurchsuchung in Russland von russischen Behörden bei Senin sichergestellt worden sein sollen. Und die Annahme der Staatsanwaltschaft ist, dass er eben direkten Zugang zu Informationen hatte, die nur aus russischen Geheimdienstkreisen gekommen sein können.
Und was aus Sicht der Staatsanwaltschaft dann schon sehr entlarvend ist, ist, dass Ott war damals zuständig im Verfassungsschutz für die Betreuung von verdeckten Ermittlern, also deren Legendierung, sich um die kümmern. Und er schickt dann diese Fingerabdruckdaten an das Bundeskriminalamt, die von Senin, und sagt, diese wurden im Rahmen einer Ermittlung gefunden. Es soll da gehen im Bereich Linksextremismus, Störaktionen. Und man kann eigentlich sagen, er jubelt so dem Bundeskriminalamt eigentlich den Fingerabdruck eines russischen Dissidenten oder wie auch immer man ihn nennen mag, unter. Also das zeigt aus Sicht der Staatsanwaltschaft schon eine gewisse oder eine größere kriminelle Energie. Und es sei jetzt einmal wirklich in aller Klarheit auch gesagt, dass Egisto Ott sich entweder abstreitend oder nicht geäußert hat. Du hast schon erwähnt, er hat die Anklage beeinsprucht, von dem her die Unschuldsvermutung gilt. Also ich will das gleich für alles, was ich da jetzt erzähle, geltend machen.
Ja, wir werden viel im Konjunktiv noch sprechen heute. Das ist jetzt keine Schwäche unsererseits, sondern einfach ein Erfordernis mit Blick auf eine Anklage. Selbst wenn ein Verfahren schon eröffnet wäre, solange es kein rechtskräftiges Urteil gibt, gilt die Unschuldsvermutung und an das halten wir uns natürlich. Okay, also Egisto Ott hat, siehe den Fall Senin, also Daten gesammelt. Laut der zu verschiedenen Personen und gar nicht wenigen mit russischen Wurzeln oder russischer Herkunft. Da entstanden Files, Reports. Was ist damit geschehen?
Also offenbar wurden diese Daten großteils weitergeleitet an Martin Weiß. Martin Weiß war Abteilungsleiter im Verfassungsschutz.
Und damit Otts Vorgesetzter eine Zeit lang.
Genau. Weiß war auch in seiner Funktion quasi der Chef von sehr wichtigen Referaten. Ich würde eigentlich sagen den Kronjuwelen eines Verfassungsschutzes, nämlich Extremismus, Terror, Spionageabwehr. Wir wissen nicht genau, wann Weiß und Jan Marschalek begonnen haben, miteinander zu kooperieren. Aber wir wissen, dass die beiden einander schon seit circa 2014, 2015 kennen und dass Weiß immer sehr frustriert war über den Verfassungsschutz. Und irgendwann dürfte er dann die Seiten gewechselt haben und für Jan Marschalek, der damals auch schon offenbar für russische Dienste tätig war, gearbeitet haben. Und über diese Kette dürften dann Aufträge an Egisto Ott gelangt sein. Wir wissen auch in einem Fall zum Beispiel durch sichergestellte Screenshots, dass eine Abfrage im Auftrag von Stanislav Petlinski erfolgt ist. Das ist jemand, der schon sehr lange im russischen Nachrichtenmilieu tätig ist. Der wollte zum Beispiel, dass Egisto Ott überprüft, warum die Geliebte eines Oligarchen immer schwierige Einreisen in die EU hat. Und Ott hat dann in Italien nachgefragt, ob da irgendetwas vorliege gegen diese Person und hat eben eine negative Antwort bekommen. Aber da hat man richtig die Dokumentation, dass dieser Chat von Stanislav Petlinski zu Martin Weiß, der das dann an Ott heranträgt und der sich dann wenig später an die Arbeit gemacht haben soll.
Bleiben wir kurz bei Martin Weiß, der ist ja der große Abwesende in dieser Anklageschrift. Selbstverständlich gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung. Allerdings ist es, und das ist jetzt quasi Teil der staatsanwaltschaftlichen Kenntnisstandes, ist es wohl so gewesen, das hat Weiß auch in zumindest einer Einvernahme zugegeben, Jan Marschalek hatte Vorstellungen, hatte Informationsbedarf, hatte Wünsche, die wurden unter anderem an Weiß weitergegeben und Weiß hat die wiederum an Egisto Ott weitergegeben. Weiß hat in einer Einvernahme vor einiger Zeit mittlerweile selbst ausgesagt, dass er 25 Abfragen, ich glaube man nennt das in Geheimdienstkreisen oder überhaupt in Polizeikreisen Abklärungen,
ja.
25 Abklärungen bei Egisto Ott in Auftrag gegeben hat, ohne sich jetzt weiter zu kümmern, wo er da abklärt. Und dafür habe es auch ein paar tausend Euro gegeben, wobei es offensichtlich einen Zusammenhang gab zwischen den Informationen und dem Geld, aber Weiß in der Einvernahme Wert gelegt hat auf die Feststellung, dass das unabhängig voneinander gewesen sei. Ich glaube, da geht es um 6.000 Euro, seien da bezahlt worden. Martin Weiß war Leiter der Abteilung 2, das war, glaube ich, diese sehr wichtige Zentrale, die Herzklappe des Verfassungsschutzes seinerzeit, war dann oft einmal im Krankenstand.
Lange, ja.
War dann wohl schon für Marschalek tätig, der, wie du ja gesagt hast, dann wohl schon für die Russen tätig war. Also ich denke, für Martin Weiß war erkennbar, mit wem er sich da eingelassen hatte. Inwieweit für Ott das erkennbar war, das reden wir noch, aber es deutet in der Anklageschrift auch einiges darauf hin, dass Egisto Ott schon sehr genau gewusst hat, wem er da zuarbeitet. Martin Weiß ist weiterhin beschuldigt, gegen ihn sind auch noch Ermittlungen anhängig, aber er ist eben nicht angeklagt, weil er für die österreichischen Behörden nicht greifbar ist. Weil?
Weil er offenbar in Dubai ist, weil er ausreisen durfte, weil er versprochen hat, sich zur Verfügung zu stellen, wenn er benötigt wird, und das nicht der Fall ist. Und Jan Marschalek in Chats auch geschwärmt hat, dass er seinen Austrian Guy evakuiert hat und dass es knapp war, gewissermaßen. Also da laufen ja eine Reihe von Verfahren. Es gibt auch noch diese ganze Kiste mit dem syrischen Foltergeneral und dem Verfassungsschutz. Da war Weiß auch Beschuldigter. Es gab dieses Verfahren rund um die Frage, ob es illegal war, Jan Marschalek bei seiner Flucht zu helfen. Da ist Martin Weiß auch beschuldigt worden. Aber er durfte dann eben ausreisen. Man muss dazu auch sagen, also wenn wir jetzt diese ganze Kiste aufmachen wollen, aber eigentlich aus meiner Sicht hat die ansonsten durchaus geschätzte Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da ein ziemliches Problem durch die Art und Weise, wie sich die Dinge entwickelt haben. Wir wissen ja, und ich glaube, das ist eines der Zentren unserer beider Arbeit, diese Razzia im Verfassungsschutz im Februar 2018, ausgelöst durch vier Zeugen, und mittlerweile kann man eigentlich bei fast allen eine Verbindung zu Jan Marschalek herstellen. Und das war natürlich eine gewisse Weile lang auch ein Problem, weil man ein bisschen das Gefühl hatte, dass die WKStA da jetzt nicht auf ihre Belastungszeugen, also beschützen wäre, glaube ich, ein zu starkes Wort, aber es war der WKStA durchaus unangenehm. Und es war da auch eine Art Pattstellung zwischen Staatsanwaltschaft Wien, die dann schon sehr stark Richtung Spionage gegangen ist, und der WKStA, für die, deren Aussagen ja wichtig waren, um das ganze BVD-Verfahren zu begründen und dieses Fiasko nicht noch größer zu machen. Und da gehört eben auch Martin Weiß dazu. Und im Umfeld, würde ich denken, gehört auch Egisto Ott dazu. Und einer der vier Belastungszeugen ist jener IT-Mitarbeiter, der jetzt mit angeklagt ist in der Egisto-Ott-Anklage.
Also ja, die WKStA hat rund um diese Hausdurchsuchung, von der wir ja, glaube ich, schon vor Jahren nachweisen können, das ist ja, und zwar noch bevor der Untersuchungsausschuss damals losgegangen war, dass es ja massive politische Interessen und Einflussnahmen auf die WKStA gab. Was soll man sagen, sie hat da richtig Mist gebaut rund um diese Hausdurchsuchung 2018. Und das hat wohl auch den Fortgang der Dinge in späteren Kausen, die damit verbunden waren, beeinflusst.
Aber für uns war völlig unsichtbar die russische Komponente damals. Also sind wir davon ausgegangen, dass es da eine Verbindung gibt Richtung FPÖ, was ja auch der Fall ist. Also man hat ja dann auch gesehen, wie Egisto Ott sehr stark mit Hans-Jörg Jenewein kooperiert hat, dem damaligen Fraktionsführer dann für die FPÖ im BVD-U-Ausschuss. Wir haben uns ja auch sehr stark fokussiert auf die Hausdurchsuchung bei der Leiterin des Extremismusreferats und wie die dann auch gemobbt und in ihrer Arbeit behindert wurde. Aber eigentlich, also für mich, die Russland-Komponente ist eigentlich erst viel später aufgekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals eine Auswertung bekommen, ist uns zugespielt worden vom Handy von Johann Gudenus, wo er mit dem damaligen, ich glaube, Generalsekretär der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft chattet, und zwar von einem Zeitraum vor der Razzia durch die Razzia hindurch bis auch danach. und immer wieder Insider-Informationen übermittelt werden von einem Jan aus dem BVD. Und ich kann mich erinnern, dass du und ich glaube, der Martin Thür war auch dabei, haben dann den Peter Griedling getroffen, den Direktor des BVD, im Hyatt.
Marriott.
Im Marriott. Und haben gefragt, wer ist denn dieser Jan, der da ständig als Informationsgeber genannt wird von den beiden? Liebe Grüße an Jan und so weiter und so fort. Und seine Antwort war, es gibt keinen Jan im BVD. Und dann wenig später oder eigentlich zeitgleich war dann der Zusammenbruch von Wirecard. Und ich glaube, die Kollegin Anna Thalhammer, die Profilchefredakteurin, war dann die erste, die diesen Connex bestätigt hat, dass das wirklich der Jan war. Und wir waren ja eigentlich völlig baff, was der mit dem BVD zu tun hatte. Und ja, jetzt sitzen wir hier.
Ja, es beginnt langsam ein bisschen mehr Sinn zu ergeben, ja, tatsächlich. Obwohl ja noch so wahnsinnig viele Puzzlesteine fehlen. Du hast es ja schon gesagt, einer, der es wissen muss, ist Egisto Ott. Der war, seine Linie bisher war, es, also jedenfalls kein Schuldeingeständnis zu leisten. Er hat bisher alle Vorwürfe in Abrede gestellt. Du hast die Unschuldsvermutung betont. Ich tue es jetzt auch nochmal. Er ist ja relativ munter beim Klagen in jüngerer Vergangenheit.
Gewisse Richtungen zumindest.
Ja, deswegen werden wir da extra dry bleiben und natürlich keine Schuld. Aber das tun die ja sonst auch nicht.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, mit Egisto Ott hat ja gesprochen mit Zack Zack. Und da hat er erzählt, dass viele dieser Abfragen im Rahmen einer geheimen Operation, der Operation Doktor, gewesen sein, wobei Doktor vermutlich für Martin Weiß steht. Man muss sagen, es muss wirklich eine ultra geheime Operation gewesen sein, wenn nur Egisto Ott und Martin Weiß, die zufällig Beschuldigte sind, davon gewusst haben. Aber wer weiß das schon im BVT?
Die Staatsanwaltschaft Wien hat es nicht geglaubt. Die Staatsanwaltschaft Wien kennt keine Geheimoperation Doktor. In der Anklageschrift wird Doktor quasi als Aliasnamen für Martin Weiß gesehen. Sofern er überhaupt was gesagt hat, Egisto Ott jedenfalls laut dieser Anklageschrift nicht glaubhaft machen konnte, dass all diese Abfragen, die er da getätigt hat, in irgendeinem Zusammenhang mit tatsächlichen polizeilichen Ermittlungen seinerseits stünden. Also da wurde tatsächlich der kurze Dienstweg benutzt. Er hat unter anderem einen italienischen Kollegen immer wieder mal gefragt, dass den italienischen Polizeidatenbanken Personen abklärt. Der Italiener wiederum hat geglaubt, dass Egisto Ott quasi in Sachen Terrorermittlung unterwegs ist. Teilweise hat er die Abfragen ja machen lassen, auch im Ausland, wo er gar nicht mehr fürs BVT gearbeitet hat, sondern bereits weggegangen war Richtung Sicherheitsakademie.
Ja, man muss dazu sagen, mein Egisto Ott war schon in der Vorgängerorganisation des BVD, damals schon zuständig für auch Spionageabwehr. Er war Verbindungsbeamter in der Türkei, vorher sehr lang in Italien, spricht Italienisch. Also der war sicher jemand, den Kollegen, die schon länger dabei sind im Ausland, gekannt haben. Und woher sollen die wissen, quasi, dass er jetzt in der Sicherheitsakademie hockt und nicht mehr im BVD für all das zuständig ist?
Vielleicht zur Orientierung, laut der Anklageschrift hat er, wenn er mit Kollegen im Ausland zu tun hatte, seine bvd.gv.at-Adresse, E-Mail-Adresse verwendet, hat sich dann aber erstaunlich genug für jemanden, der für einen Nachrichtendienst arbeitet, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden, dann an seine private Gmail-Adresse geschickt.
Ja, und das haben wiederum US- oder UK-Dienste bemerkt und sind zu Peter Griedling marschiert, der dann die Staatsanwaltschaft informiert hat. Und so ist dann dieses Verfahren, ich glaube, im Herbst 2017 eingeleitet worden. Weil es schon mal, glaube ich, auch lustig ist, zumindest als Seitennotiz, dass offenbar die US-Dienste alle E-Mail-Adressen privat und dienstlich der österreichischen Verfassungsschützer im Auge behalten.
Irgendwas hat's da mit der Geschichte, mit dem, wer da tatsächlich draufgekommen ist. Peter Griedling war ja da keine große Hilfe. Wir haben darüber auch schon mal in der Dunkelkammer geredet. Ich bilde mir auch ein, dass er damals als BVD-Direktor ziemlich lange gebraucht hat, um die Sache ins Rollen zu geben. Da soll es ja mehr als eine Warnung seitens der Briten oder der Amerikaner gegeben haben, dass da ein Beamter quasi Google-Adressen für Dienstliches nutzt. Also was immer da dahinter steckt, die Geschichte hat ja, mittlerweile eigentlich einen Bart.
Ja, absolut. Ich meine, diese Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, die ganze Dmitri Senin-Sache, das ist 2017 passiert. Es gibt einen ähnlichen Vorfall rund um einen Banker, der in Großbritannien 2012 angeschossen wurde und seither mit Behördenhilfe untergetaucht ist, neue Identität bekommen hat. Da hat Egisto Ott auch angefragt bei britischen Kollegen und behauptet, er sei im Rahmen einer Special Investigation tätig und müsse jetzt erfahren, wo dieser Bankmanager, der offenbar beim Kreml in Ungnade gefallen ist, wo sich der aufhalte und so weiter. Und all diese Dinge, also eigentlich ist es doch komplett unverständlich, oder? Es wird gegen jemanden nach Hinweisen von Partnerdiensten wegen mutmaßlicher Spionage für Russland ermittelt, der tätigt diese Anfragen. Also das war ja alles nicht heimlich, das war über die offizielle E-Mail-Adresse und eigentlich passiert nichts. Oder also eigentlich müssen diese zwei Dinge ja damals aus meinem Verständnis, es gibt jetzt, wenn man das ganz isoliert betrachtet, gibt es, glaube ich, sowohl in der Kiste Senin als auch in der Kiste Banker nichts, was man nicht schon 2018 erkennen hätte können. Also eigentlich, wenn die Staatsanwaltschaft das so nachvollzieht, hätte sie das damals schon anklagen können. Und stattdessen dauert es 8 Jahre und es passiert noch so einiges, inklusive Bedrohungslage gegen Christo Grosev, worüber wir sicher auch noch reden werden. Aber verstehst du das in irgendeiner Form, warum das nicht 2017, 2018 schon abgehandelt und ausermittelt wurde?
Jein. Also sagen wir so, es wäre jetzt nicht das erste Verfahren, das sich Jahre hinweg zieht. Ich glaube, was in der Anklage jedenfalls dazugekommen ist, aber korrigiere mich, das hat man wahrscheinlich noch nicht so lange, soweit es jetzt die Verbindungen zum Marshalllink betrifft, sind ja Chats, die bei einer Gruppe von Bulgaren in Großbritannien sichergestellt und ausgelesen wurden, weil dort eine Gruppe von russischen Spionen aufgeflogen ist. Im Zuge der Aufarbeitung von deren Kommunikation sind Verbindungen zu Marshalllink und Russland offenbar geworden. Also das vielleicht als kleine Entschuldigung auf österreichischer Seite, obwohl es nicht meine Aufgabe ist, da irgendwas zu entschuldigen. Die Staatsanwaltschaften brauchen zuweilen einfach verdammt viel zu lange für Ermittlungen. Und der Verfassungsschutz hat auch viel zu lange gebraucht, um sich des Themas Ott anzunehmen.
Oder jedweden Themas eigentlich. Also naja, ich würde schon sagen, also ich meine, ich sehe schon ambivalent auf die Ära vom Peter Kriedling. Also es ist sicher, man kann sagen, der Verfassungsschutz hat in einigen Bereichen sicher viel besser funktioniert, als jetzt dargestellt wird im Nachhinein. Es hat keinen Terroranschlag gegeben, was in der Phase ja schon auch eine gewisse Leistung ist und so weiter. Also Kriedling wäre sicher kein schlechter BVD-Direktor, aber ich würde schon sagen, dass sie das BVD eigentlich nicht sehr mit internen Zwists und Streitigkeiten und Problematiken befasst hat, sondern eher so österreichisch laufen hat lassen und es wird schon werden irgendwie. Und das ist da auch zu beobachten. Und ja, also wer weiß, wo wir wären, wenn die Briten diese Chats nicht sichergestellt hätten bei dieser Gruppe.
Wir hatten dann doch einen Terroranschlag im November 2020.
Ja, nach Kriedling.
Nach Kriedling. Ja. Aber der war dann auch das Ergebnis von ziemlichen Schlampereien auf Ebene des Verfassungsschutzes. Also letztlich hat sich das leider in ein Bild gefügt.
Ja, aber da können wir jetzt dann quasi auch über den Einfluss, was passiert ist, nach der Razzia reden, was passiert ist in puncto parteipolitische Einflussnahme, all das. Die Ressourcen, die jetzt Richtung zum Beispiel politischer Islam statt Dschihadismus gewandert sind. Aber es ist interessant, dass du vom Terroranschlag sprichst, weil auch da Egisto Ott vorgeworfen wird, dass sehr rasch er Namen nach außen getragen hat, zum Beispiel von Verdächtigen in Richtung FPÖ. Also er war quasi dann auch auf jeden Fall ein Informant, vor allem für die FPÖ.
Vielleicht zur Person Egisto Ott. Hat viele Jahre im Verfassungsschutz gearbeitet, in verschiedenen Funktionen, war auch im Ausland, hat eine Menge Leute kennengelernt und war, auch für das nachrichtendienstliche Geschäft nicht ganz unüblich, natürlich gut vernetzt im In- und Ausland und eben nicht nur unter also Polizistinnen und Polizisten, sondern auch in Richtung Politik. Und was wir jetzt abseits von strafrechtlich relevanten Vorwürfen sehen, ist einfach dieser selbstverständliche Umgang mit politischen Informanten da, vor allem Hans-Jörg Jenewein, das war quasi die beiden waren sehr eng miteinander und haben einfach pausenlos Informationen ausgetauscht. Der eine dem anderen was zugesteckt. Und dieses Konzept zieht sich ja dann auch hinein in die Aktivitäten, die er für die Russische Föderation quasi gesetzt haben soll. Also er hat von denen Informationen bekommen. Du hast es schon gesagt, das ist unter anderem ein Fingerabdruck. Wir haben geredet über die privaten Fotos von Senin. Und er hat umgekehrt Informationen hingeliefert. Das ist zumindest der Stand, den die Staatsanwaltschaft Wien hat.
Ja, die Frage des Geldes würde ich schon noch stellen auch. Da geht es dann auch, also um in der Anklage zum Beispiel, da geht es dann um die, wir kennen ja, glaube ich, weithin bekannt die Geschichte der drei gestohlenen Smartphones von Michael Kleubmüller, Michael Dackert, dem Bundespolizeidirektor und einem dritten Spitzenbeamten. Die berühmte Kanufahrt des Kabinetts Sobotka. Ich weiß nicht, ob man das für deine Hörerinnen und Hörer überhaupt ausführen.
Wir hatten es hier schon, aber ich glaube, wir können es in Erinnerung rufen. Also 2017 gibt es eine Incentive-Reise. Ich glaube, Tulln oder Krems war der Hotspot und dann gab es in einem Seitenarm der Donau eine Kanufahrt.
Ich frage mich gerade, ob Anna P. auch dabei war.
Das ist eine gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja, aber
müsste sein,
ich will jetzt nicht Unrecht tun. Aber ihr Handy ist jedenfalls nicht ins Wasser gefallen. Es fielen Leute, die im Kanu waren, ins Wasser.
Ja, ausgelöst durch angeblich Katharina Nehammer.
Ist kein strafrechtlich erwandter Vorwurf. Ja. Oder doch? Leute zu Wasser zu bringen, in dem Fall aus dem Kanu, kann man, ja.
Genau. Ich glaube, es war keine Absicht.
Schaukelsei geworden, habe ich gehört.
Ja.
Und es gelangen ins Wasser Michael Kleubmüller, Kabinettschef, Michael Dackertsch und eben der dritte Spitzenbeamte, Gernot Meyer, mittlerweile Chef des Bundesamts für Asyl. Es ist niemandem was passiert, nur die Handys waren nass. Die Handys waren völlig durchnässt und dann passiert etwas Merkwürdiges. Diese Handys gehen auf dem kurzen Dienstweg mal wieder an einen BVD-Beamten. Und der bekommt den Auftrag, sie quasi auszulesen, die Datenbestände zu sichern oder überhaupt mal zu schauen, ob sie wieder in Betrieb nehmen kann.
Und das ist der jetzt Mitangeklagte, Cyborg, wie er sich in Chats nennt, H. Und ja, diese Handys tauchen dann plötzlich wieder auf irgendwann, beziehungsweise eigentlich ein ausgewertetes Handy von Michael Kleubmüller macht plötzlich die Runde. Chats kursieren, werden veröffentlicht auf Zack, auch bei uns im Standard. Und mittlerweile weiß man oder vermutet die Staatsanwaltschaft sehr stark, dass Egisto Ott damit etwas zu tun gehabt hat, dass diese Handys ausgewertet werden und dass die Chats die Runde machen. Und Egisto Ott sagt selber, er hat diese drei Smartphones plötzlich in seinem Postfach gefunden und er hat sie dann in Kärnten zersteuert mit einem Hammer oder mit einem Fäustel. Und Chats, also jetzt müssen wir wieder zu Jan Marschalek gehen und vielleicht einmal grundlegend, du hast es eh schon angesprochen, also vielleicht sollte man mal erklären, wer Jan Marschalek ist an diesem Punkt.
Ja, wir könnten das also kurz einflechten.
Um das ganz kurz zu sagen, Jan Marschalek ist in Österreich aufgewachsen, in Klosterneuburg, ist dann als sehr junger Mann, also er war exzellent, was Informatik und so weiter betrifft, hat nicht einmal die Matura gemacht, kurz vorher aufgehört, nach München versucht quasi das Glück zu finden, hat es dann auch gefunden, nämlich bei Wirecard.
Einem damals dynamischen Startup, einem deutschen Zahlungsverkehrsdienstleister, der das Online-Bezahlen besonders einfach machen wollte.
Genau, und das ist, der sich wahnsinnig entwickelt hat, auch in meinem Anfang vielleicht mit dubioseren Dingen, also Pornografie und Glücksspiel braucht natürlich Bezahldienstleister, die jeden nehmen, ist dann aber auch eine seriöse, nach außen hin zumindest ein seriöser Konzern geworden, von der Spitzenpolitik hofiert, auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel damals, und so weiter und so fort. Marszalek war da quasi die Nummer 3, die Nummer 2 kann man sagen, er war Chief Operating Officer. So, und Marszalek, das haben wir mit dem Spiegel, ZDF und Christo Grossev recherchiert, soll währenddessen schon bei den russischen Diensten angedockt sein. Also wir reden da ungefähr 2014, 2015.
Das war so 5 Jahre vor der Pleite.
Genau. 2020 kracht Wirecard dann komplett zusammen. Es wird klar, dass Milliardenbeträge fehlen und Marszalek flieht eben über Bad Vöslau nach Belarus und reist von dort dann nach Moskau und wird dort offenbar empfangen von einer Agentin des FSB und setzt eigentlich nahtlos nach einer kurzen Erholung auf der Krim seine Arbeit für die russischen Dienste fort. Und die besteht darin, einen Agentenring durch Europa zu dirigieren für diverse Operationen. Der Agentenring wird angeführt von einem Bulgaren, der Orlin Rusev heißt, mit dem Marszalek schon zu tun hatte oder konversiert hatte während seiner Zeit bei Wirecard. Und Rusev setzt dann auf eine Gruppe von 6, 7 Handlanger und Handlangerinnen, die teils behaupten, getäuscht worden zu sein, teils sicher wissen, was sie tun und die dann eine Reihe von Operationen durchführen. So, und jetzt kommen wir wieder zu den Handys nach diesem Exkurs, weil nämlich Marszalek diese Bulgarengruppe nach Wien dirigiert im Sommer 2022 und zwar an eine Adresse im familiären Umfeld von Egisto Ott.
Genau, in Wien-Floridsdorf.
Ja.
Eine Adresse, zu der Egisto Ott den Schlüssel hat.
Genau. Und ein Bulgare taucht dort auf, Max, übernimmt ein Paket. Das wird dann nach Istanbul geschafft und von dort wird es dann nach Moskau gebracht. Und dann haben wir plötzlich Nachrichten von Jan Marszalek über die 3 Handys. Und dass es so mühsam sei, fremde Chats zu lesen, und das können wir einerseits bestätigen, andererseits bezieht es sich offenbar auf diese ausgewerteten Chats von Michael Kleubmüller. Und was in der Anklageschrift dann auch klar ist, ist, dass es auch einen Geldtransport gegeben haben soll an diese Adresse, 50.000 Euro. Und später wird dann zum dritten Mal diese Adresse ins Spiel gebracht. Da geht es dann um Sina-Laptops, hochverschlüsselte Laptops, die dort entgegengenommen werden.
Die dem Blogger, also einer konkret, ich glaube, es geht um einen Laptop, sollen es 2 sein. Aber jedenfalls, die Staatsanwaltschaft schreibt auch, dass diese Laptops dem Pressedienst von Alexander Surovyets, dem Blogger, gehören, womit er eigentlich ein Geschädigter wäre. Was ziemlich absurd ist, weil er ja ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu Egisto Ott hat, das hat er in der Dunkelkammer auch erzählt, aber das Narrativ wäre, Ott hätte die quasi eingesteckt und hätte sie dann an die Russen weitergegeben.
Mhm.
Bin gespannt, was Surovyets dazu im Zeugenstand sagen wird.
Und die Gegenthese ist, also die These ist, dass die Russen halt gerne diesen Laptop in Händen gehabt hätten, um zu schauen, welche Verschlüsselungstechniken da drauf sind, aber ob sie da wirklich Egisto Ott gebraucht haben dafür, um an so einen Laptop zu, also so selten sind die jetzt auch nicht, und das ist gesagt, Surovyets hat sie auch kaufen können nach einer Sicherheitsprüfung und so weiter. Vielleicht war auch was oben, wir wissen es, stand jetzt nicht.
Ich ergänze, dass diese 3 Handys, und ich habe da leider einen schlimmen Verdacht, diese 3 Handys, 2 von diesen Handys, nämlich das von Meyer und Dackert, sollen irreparabel beschädigt gewesen sein. Das von Kleub Müller hingegen hat zu dem genannten, was ich gesagt, Auswertungsbericht geführt. Das war ein PDF-Dokument mit 1500 Seiten oder mehr sogar.
Weiß ich nicht, kennst du das?
Ja. Und zu dem Dokument komme ich nämlich gleich. Wo das entstanden ist, wo diese Auswertung entstanden ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Es gibt einen mehr oder weniger nachvollziehbaren Weg, den diese Handys gegangen sein sollen. Also der mitangeklagte Beamte H. hat die also übernommen. Er hat dann ausgesagt, er hat versucht, sie bei einem Bekannten, bei einem ehemaligen Polizeibeamten, über einen ehemaligen Polizeibeamten auslesen zu lassen im Ausland. Das hätte aber ziemlich viel Geld gekostet. Das sei nicht zustande gekommen. Er habe weiter versucht, sie auf Reis zu legen, um sie trocknen zu lassen, und konnte dann keine weiteren Angaben mehr machen, was mit diesen Mobiltelefonen eigentlich passiert ist. Hat dann, glaube ich, in einer Einvernahme auch gesagt, na, vielleicht sind sie bei der Razzia 2018 von irgendwie mitgenommen worden. So oder so, du hast es erwähnt, die Gisto Ott hat sie dann plötzlich nach eigener Darstellung im Briefkasten und hat sie dann mit einem Maurerfäustel in Kärnten vernichtet. Meine Annahme war, dass dieser Auswertungsbericht zu dem Kölb-Müller-Handy im BVT entstanden ist. Allerdings lese ich aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heraus, dass es durchaus auch sein könnte, dass das Handy in Russland ausgewertet wurde.
Es ist auf jeden Fall auch in Russland ausgewertet worden. Aber ich glaube, zeitlich war es so, dass schon erste Berichte erschienen sind, bevor die Handys physisch in Moskau waren.
Okay, also
man muss ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass es Cellebrite-Auswertungen waren. Das heißt, jemand mit Zugang zu dieser behördlichen Software.
Genau, so, das ist nicht, was Privatleute daheim nutzen. Cellebrite wird von Behörden eingesetzt. Außer
in unserem Umfeld offenbar.
Aber wir direkt nicht.
Wir nicht. Ja.
Okay, also das wurde in Österreich ausgelesen und es wurde dann wohl in Russland nochmal ausgelesen oder es wurde dieser österreichische Bericht mit hinübergeschickt. Aber warum diese Handygeschichte sehr wichtig ist, aus zwei Gründen. Erstens, es handelt sich um die Mobiltelefone von drei sehr wichtigen Beamten beziehungsweise Vertretern des Innenministeriums. Zweitens sind dann konsequenterweise da auch potenziell wichtige Dinge drauf auf diesen Mobiltelefonen. Also längst nicht nur private Fotos, sondern sensible Informationen. Potenziell sind die da einfach drauf.
Also ich würde sagen, also man muss das so begreifen, dass da nicht die Staatsgeheimnisse oben sind in Form davon, dass du da dann das Hochgeheime, gibt so eine blöde Fernsehserie, die heißt Das Buch des US-Präsidenten. Könnte so etwas im Buch des Präsidenten stehen, was wirklich in Area 51, also das ist nicht sowas drinnen, keine hochgeheimen Briefings oder so, keine hochgeheimen Akten. Aber wenn du jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel dein Smartphone nehme und ich schaue mir durch, mit wem du chattest, dann sehe ich genau, wie sind da jetzt die Informationsströme. Dann sehe ich, wir beide telefonieren immer wieder. Ich sehe aber auch deine Quellen. Ich sehe, wie oft du mit deinem Produzenten telefonierst. Und ich kann quasi, könnte den ganzen Podcast Dunkelkammer, die Informanten, vielleicht auch Hörer, die sich melden und so weiter, ich könnte das alles einfach kartografieren.
Du könntest, möglicherweise mache ich da einen schmutzigen Werbedeal, der sich dann aus einem Chat ergibt, was mich dann angreifbar macht. Klammer auf, wir machen hier keine schmutzigen Werbedeals. Wir
absolut
haben fast keine Werbung. Aber
auch andere
es macht
Punkte.
Es macht dich angreifbar auf vielen Ebenen, dieses Datenmaterial. Und, das ist auch ganz wichtig, die Staatsanwaltschaft Wien hat in ihre Anklageschrift auf Aussagen von den drei Handybesitzern eingearbeitet, die alle sagen, naja, in der Gesamtschau ist das natürlich schon ein Problem, wenn dann meine Kontakte offenbar werden, wenn man sieht, was ich mit wem da schreibe, auch noch 5 Jahre danach, weil die Handys sind ja 17 ins Wasser gefallen und 22 war dann die Übergabe. Und sei es nur, dass die Telefonnummern meiner Gegenübers dann in anderen Händen sind.
Man kann sagen, das war nicht nur das, was auf den Personen war.
Also die Kölb-Müller-Chats haben schon für Kurzweil auch gesorgt. Ja, da waren schon Sachen drunter, die ja teils auch ins Private hineinreichen, die, also ich würde das auch nicht über mich lesen wollen in fremden Händen. Also die drei Betroffenen sagen, das war schon ein Thema. Da geht es noch gar nicht um nationale Sicherheit, sondern ganz generell. Da wurden einfach für uns wichtige Daten und potenziell problematische Daten abgezogen. Das Oberlandesgericht Wien hat über die Urhaft von Egisto Ott zu entscheiden gehabt. Er war ja, glaube ich, dreimal insgesamt in Urhaft. Und zuletzt bei der Anfechtung hat das OLG dann entschieden, dass auf diesen Handys eigentlich eh nichts drauf ist, was von Relevanz wäre. Erstaunlich.
Ja, was soll ich jetzt sagen über das Oberlandesgericht? Also, ich meine, was man da sagen muss, ist natürlich, also es ist ein schmaler Grat, weil Gleub Müller, Takac und Meyer haben jetzt bis hin zur Anklage, in der Anklage wird es eben zitiert, haben jetzt in ihren Aussagen schon die Problematik, glaube ich, ganz gut auch erklärt und die Staatsanwaltschaft hat es gut dargestellt. Damals hat sich das Oberlandesgericht sehr darauf fokussiert, dass die gesagt haben, es waren keine Staatsgeheimnisse drauf, dass jetzt in einem Sinn zu begreifen ist, dass natürlich keine super brisanten geheimen Dokumente, weil das wäre ja dann wiederum ein Problem für sie, als da würden die Geschädigten ja quasi eigene disziplinarrechtliche Probleme kriegen, siehe Causa Pilnacek, also die damalige Causa, rund, dass das er lauter Verschlussakten, die er nicht haben durfte, auf seinem Handy gehabt hat, ist da auch die Frage, was dürfen die alles auf den Handys speichern, deswegen haben sie natürlich, also kann natürlich auch sein, dass es so war, aber gesagt, nein, wir haben da nichts gehabt, was der Kategorie Staatsgeheimnis entspricht. Und darauf hat sich dann der Richter sehr fokussiert und gesagt, naja, die haben eh gesagt, Staatsgeheimnisse waren keine drauf. Also weiß ich nicht, ob das jetzt der Verrat von Staatsgeheimnissen und der Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik ist. Und das hat eben dafür gesorgt, dass Sigisto Ott damals aus der U-Haft entlassen wurde. Wobei man sagen muss, dass natürlich bei einer U-Haft noch einmal sehr viel engere Hürden.
Ja, ja, definitiv. Also ich habe das jetzt gar nicht deshalb angemerkt, weil ich ihm jetzt die U-Haft gegönnt hätte, die fortgesetzte, sondern nur die Argumentation, dass so, wir haben einen Fall, wo lass mir den Gedanken nur fortsetzen. Ein langjähriger Verfassungsschützer offenbar involviert ist darin, dass die Mobiltelefone von drei ranghohen Mitarbeitern des Innenministeriums über eine Wohnung im 21. Bezirk in russische Hände gelangen und man das abtut mit, naja gut, war eh nichts drauf. Das war mir ein bisschen zu kurz gegriffen, deswegen habe ich
es jetzt angewandt. Ist es auch absolut. Also das ist so ein Musterbeispiel auch dafür, wie sich die österreichische Rechtsprechung, aber vielleicht auch die Gesetze, auf die sie sich berufen muss, schwer tun mit dem ganzen Spionagethema. Also ich denke, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien oder Frankreich wäre das so nicht gelaufen. Ich glaube, davon kann man eigentlich ausgehen. Also da wäre dieses Delikt, dass da jemand die Smartphones übergibt an so russische Handlanger, also braucht man gar nicht reden, oder? Ohne jetzt die Unschuldsvermutung, aber so wie das sich darstellt, würde man wahrscheinlich sagen. Man muss ja auch sagen, also was ja schon auch faszinierend ist, dass Sigisto Ott einfach immer weitergemacht hat. Also der hat sich jetzt auch nicht beeindrucken lassen von Repressionen, von Ermittlungen, von U-Haft. Also da gibt es ja auch, um auf diesen ganzen Komplex rund um den Investigativjournalisten Christo Grossev zu sprechen zu kommen, der ja, also ganz kurz gefasst, kann man sagen, Christo hat sehr viele russische Nachrichtenoperationen aufgedeckt, die beteiligten Agenten blamiert eigentlich und so weiter und so fort und ist dadurch wirklich zu einer Zielscheibe einer Absoluten geworden. Und Martin Weiß schreibt dann einmal eben an Sigisto Ott, lass uns Christo Grossev abklären, der wohnt in Wien, quasi schau, was du herausfinden kannst. Und dann kommt Sigisto Ott in U-Haft und 5 Wochen, nachdem er entlassen wird aus der U-Haft, macht er diesen Auftrag einfach weiter, lässt sich nämlich auch noch identifizieren, geht in Kärnten in ein Meldeamt, zeigt seine Dienstkokarde.
Die er zu dem Zeitpunkt nicht haben sollte, weil er suspendiert ist. Also er kam aus der U-Haft, war noch suspendiert und hat, wie ich gelernt habe, muss man die abgeben. Also es reicht sie nicht offenbar.
Soll damit die Republik um 3,30 Euro betrogen haben.
Ist ein bisschen absurd, dass die Staatsanwaltschaft das in der Anklageschrift, also einen Vermögensschaden von 3,30 Euro einwendet, eingedenk der Kulisse, vor der das passiert. Vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Man kann Online-Meldeabfragen machen. Das kann jeder Mensch machen.
Ja.
Sigisto Ott wollte nicht, konnte nicht oder es gab einen Grund. Er war, glaube ich, habe ich herausgelesen, nicht das erste Mal im Meldeamt, in Spital an der Drau. Er ist dort öfter mal aufgetreten unter Vorzeigen seiner Kokarde, seiner Kriminaldienst-Kokarde und hat eben in dem Fall die Adresse von Christo Grossev in Wien, die Meldeadresse, bekommen.
Naja, also es gibt schon einen Grund, warum die Kokarde wichtig ist. Nämlich, also es gab ja damals, okay, die Geschichte ist immer so verworren, aber ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können einigermaßen folgen. Aber wir müssen jetzt auch über den Berliner Tiergartenmord sprechen. Im, ich glaube, Sommer 2019 wird ein georgischer Asylwerber, der früher im Tschetschenienkrieg gegen russische Truppen gekämpft haben soll, und den die Russen jagen wegen Terrorismus, obwohl er es immer abgestritten hat, der wird in Berlin auf offener Straße erschossen. Und wenig später wird ein Typ festgenommen, der vom Passanten beobachtet worden sein soll auf der Flucht. Und der sagt, ich bin nur ein russischer Tourist, ich weiß gar nicht, was mir da vorgeworfen wird und so weiter und so fort. Und Christo Grossev hat quasi wieder seine Magie spielen lassen und diesen Herrn identifiziert als Vadim Krasikov, als FSB-Agenten und damit quasi entscheidende Hinweise auch für die deutschen Behörden geliefert. Und dadurch ist Grossev einmal mehr auf der Feindesliste nach oben gerückt, wahrscheinlich der russischen Dienste. Die deutschen Behörden haben die österreichischen Kollegen mit Nachdruck gewarnt, dass Christo Grossev in Gefahr ist. Also Christo Grossev ist in Bulgarien geboren, lebt aber schon oder hat damals schon sehr lange in Wien gelebt.
Erstaunlicherweise keine Meldesperre auf seiner Adresse gehabt. Weißt genau. du, warum er keine hatte?
Aber das ist der Punkt nämlich. Also ich glaube, dass das Briefing damals des Verfassungsschutzes hat sich einfach verzögert, Ressourcenmangel und so weiter und so fort. Erst ihm selber war offenbar nicht ganz klar, wie das mit den Meldesperren funktioniert.
Also vielleicht zur Orientierung, also das Prozedere wäre, wenn man ein Teil einer Gefährdungslage ist, wenn man Zielscheibe werden könnte, dann kommt der Verfassungsschutz und führt quasi so ein Orientierungsgespräch, um einen mal zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist die Vorstufe von Polizeischutz quasi, nicht?
Ja.
Und dazu gehörte eigentlich auch die Information, dass man Meldesperre erlassen kann.
Die ja auch Peter Griedling mal vergessen hat, wie glaube ich Addendum. Ich will gar nicht so auf Peter Griedling losgehen, aber in dem Zusammenhang fällt es mir ein und natürlich ist es ja, es ist glaube ich ein kleinerer Schutz.
Also wenn weil es lässt sich will, umgehen. Dann genau.
Ja. Aber deshalb ist eben die Dienstkokarde wichtig in dem Zusammenhang. Da geht es nicht um die 3,30 Euro, sondern die Staatsanwaltschaft sagt damit, Egisto Ott sei davon ausgegangen, dass die Adresse schon gesperrt war. Deshalb habe er sich als Polizist identifiziert, um das durchbrechen zu können. Aber sie war eh nicht gesperrt.
So, er hat die Adresse dann in weiterer Folge im Meldeamt Spital an der Drau bekommen. Und was passiert dann?
Ja, aus Otts Perspektive ist das das Ende der Geschichte. Er sagt, ihn hat das als journalistisch arbeitender Mensch interessiert und vielleicht, er hat überlegt, glaube ich, war seine Aussage mal Kontakt zu Grossev aufzunehmen. Was wir aber wissen ist, dass diese Agentenbande, die Jan Marschalek dirigiert, sich dann später ein Airbnb besorgt auf der anderen Straßenseite von Grossevs Wohnhaus. Dort Kameras installiert, versucht seine Post abzufangen, ihn verfolgt. Marschalek und Russev, der Chef dieser Handlanger, überlegen, wie sie Grossev töten können, ob sie Gas einschleusen könnten in seine Wohnung, ihn mit einem Eispickel erschlagen in kommunistischer Tradition, ob sie einen IS-Attentat inszenieren, ein gefälschtes. Aber, und da muss man sagen, in dem Punkt, das ist der große Schwachpunkt der Anklage für dieses Faktum, es gibt keine Dokumentation, dass die Adresse von Ott kam, also dass die Adresse von Ott überweist zu Marschalek gelangte. Also es gibt da keine Verbindung, die Beweis, es lässt sich durch den Kontext annehmen durchaus, aber es ist nicht bewiesen.
Ja, also Ott bestreitet auch das, soweit ich mich erinnere, hat er zu diesem Faktum gesagt, also dass er
mit
den Dingen, die danach passiert sind, nichts zu tun haben. Wir wissen ja, dass es einen Einbruch dann gegeben haben soll bei Christo Grossev, wo ein betagter Laptop und paar USB-Sticks mitgegangen sein, was ihm ursprünglich gar nicht aufgefallen war, weil er offenbar jetzt, also es war jetzt für ihn kein besonders wichtiges Arbeitsgerät, dieser Laptop. So, und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, hat die Adresseinholung von Egisto Ott einen Zusammenhang mit den Dingen, die dann in Wien rund um Christo Grossev passiert sind.
Genau.
Was er bestreitet.
Er bestreitet das, ja. Ich meine, dazu, im Gesamtbild ergibt sich halt ergeben sich gewisse Indizien. Also was ja auch als Anklagepunkt angeführt wird, ist, dass Egisto Ott sich auch mit diesem Tiergartenmord intensiv befasst hat. Der hat nämlich eine Schwachstellen- und Fehleranalyse geschrieben, quasi was könnte man besser machen beim nächsten politischen Attentat durch den FSB. Und ebenso diverse Punkte wie die Flucht war nicht gut geplant etc. so etwas da reingeschrieben, und die Staatsanwaltschaft sagt eben, der einzige Abnehmer dafür wäre der FSB, wären russische Dienste. Andererseits muss man sagen, wir beide kennen ja jetzt genug dieser, sagen wir mal, Persönlichkeiten aus dem Bereich Spionage bis hin zu Pseudospionage, und wenn man dort etwas liebt, dann ist es, Papiere zu verfassen. Also ich glaube, da wird die Staatsanwaltschaft schon auch durchaus überzeugen müssen, um da jetzt, also für mich ist jetzt eine Schwachstellenanalyse des Tiergartenmordes kein Beweis dafür, dass ich jetzt für einen russischen Dienst tätig bin, vor allem weil ja auch da kein Weg sichtbar ist, den dieses Schriftstück genommen haben soll. Ott sagt offenbar in Medienklagen, dass das zu Schulungszwecken passiert ist, und wehe, es behauptet wäre etwas anderes. Also wie gesagt, dieses Schreiben von Papieren, ich glaube, das ist das größte Hobby, das Verfassungsschützer nebenbei haben. Also das beweist auch noch nicht so viel. Aber in der Gesamtschau, ja.
Ja, man muss ja auch präzise sein. Es gibt jetzt wenig Bausteine, die zeigen, dass Ott und Marschalek in direkter Beziehung zueinander standen. Ich erinnere mich an frühere Aussagen in Ermittlungen, wonach Ott schon einmal in München gewesen sein soll, in der Marschalek-Villa in der Prinzregentenstraße, wo so ein quasi Schattenhauptquartier, Wirecard und Dienste oder so aufgebaut gewesen sein soll, wo der amtierende und ehemalige Polizisten ein- und ausgegangen seien und sonstige Leute aus der Sicherheitsbranche. Soweit es jetzt die Personenabklärungen und diese Abfragen betrifft, da kamen die Aufträge offenbar, zumindest ein Teil der anklagerelevanten Aufträge von Martin Weiß.
Ja.
Aber soweit es jetzt die Übergabe der Handys betrifft, da haben wir dann schon einen relativ direkten Konnex oder einen zumindest in der Anklageschrift ausgeführten Konnex. Eine Gruppe von Marschalek gesteuerten Menschen schickt also dann Max schlussendlich in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf, wo er 3 Mobiltelefone abholt, ein zweites Mal einen oder zwei Laptops abholt, diese verschlüsselten Sina-S-Laptops. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, gab es noch ein drittes Mal in dieser Wohnung und da wurde Geld übergeben. Vielleicht sollte man das auch noch über. Wir haben eingangs gesagt, da waren ein paar tausend Euro laut Martin Weiß, seien da gezahlt worden. Laut der Anklageschrift sind dann in dieser Wohnung noch einmal 55.000 Schilling.
Sowas, ja.
Schilling. Entschuldigung, alter Mensch. Ach Gott, Euro. 55.000 Euro übergeben worden. Also hätten wir zumindest auch ein, wenn es so stimmt, ein finanzielles Motiv.
Ja, das ist, glaube ich, schon auch in anderen, also wir haben auch noch nicht geredet und es ist auch nicht so wichtig, aber auch andere Abfragen für andere Personen außer Martin Weiß, die jetzt auch nichts mit Russland zu tun haben, eher zum Beispiel Richtung Türkei gehen, aber die Staatsanwaltschaft sagt eben, dass das ein finanzielles Motiv war bei Egisto Ott. Also sie vermutet jetzt kein ideologisches im Sinne von, dass er Putin verehren würde, sondern dass das ein finanzielles Motiv gewesen sein soll für die Taten, die ihm vorgeworfen werden.
Ich glaube auch, dass er insgesamt relativ ideologiefrei gehandelt hat. Also wir haben ja Hans-Jörg Jenewein als einen seiner engen Kontaktleute, das sage ich völlig wertfrei, beschrieben. Er hat ja natürlich und hat bis heute gute Kontakte zu Peter Pilz, und Pilz und Jenewein gehören politisch jetzt auch nicht notwendigerweise in die gleiche Ecke.
Also ja, ich meine, wenn man das schon sagt, muss man natürlich sagen, also gerade wenn es auch, was wir ja in den Gleubmüller-Chats ironischerweise jetzt in dem Kontext gesehen haben, ist natürlich, also die ÖVP braucht keine einzelnen Informanten, weil ihr gehört das ganze Haus. So salopp und übertrieben gesagt, aber ja, der parteipolitische Einfluss natürlich ein Riesenthema. Sicher, und das hat sicher auch eine Rolle gespielt, quasi in der Geschichte des Egisto Ott, dass er sich eben nicht auch als ÖVPler gefühlt hat und dass er das Gefühl hatte, ihm werden ständig Steine in den Weg gelegt, lässt sich natürlich von außen sehr schwer beurteilen. Er hat auch immer Peter Kriedling vorgeworfen, dass er ihn diskriminieren würde, weil er eine italienische Mutter hat. Da gibt es auch ein Pamphlet, Italian Lives Matter, das er verfasst hat, das bei ihm gefunden wurde. Ja, gleichzeitig, glaube ich, wissen wir ja beide auch, dass Personen, die schwierig sind, oft, also selten das Gefühl haben, es liegt an ihnen, wenn sie keinen Aufstieg haben. Ja, aber Frust war sicher auch ein Grund für diesen Weg.
Ich sag's noch einmal, natürlich gilt für Egisto Ott und auch für den zweiten Angeklagten BVDler die Unschuldsvermutung. Schauen wir mal, wie dieser Einspruch gegen die Anklage ausgeht. So oder so, wenn es einen Prozess gibt, dann wohl nicht vor Jänner.
Ja, das denke ich auch. Und vor allem, es ist eine wahnsinnig lange Zeugenliste, die jetzt die Staatsanwaltschaft zumindest mal in ihrer Anklageschrift vorschlägt, übermittelt hat. Teils auch die besprochenen, der russische Banker soll aus seinem Undercover-Leben vor Gericht auftauchen oder auch Dimitri Senin, Christo Grosev soll aussagen. Also das wird, wenn grünes Licht kommt, wird das ein Riesenprozess.
Springen wir noch kurz zu einem Fall, der auch den Standard zuletzt beschäftigt hat. Es ist einem Russen etwas ziemlich Peinliches passiert, einem Russen mit ukrainisch-lettischen Wurzeln, einem Russen namens Alexander Nelidov. Und das Peinliche, das ihm passiert ist, er ist aufgeflogen. Aufgeflogen im Sinne von Journalistinnen und Journalisten vom Spiegel, von einer russischen Investigativplattform, weiteren internationalen Medien und dem Standard, sind eben Alexander Nelidov auf die Schliche gekommen. Sie konnten rekonstruieren, wo er sich wann bewegt hat. Sie wissen mittlerweile sogar, wie er ausschaut, haben auch festgestellt, dass er eine Haar-OP hatte. Ja, und das Peinliche daran ist, dass Alexander Nelidov ganz offensichtlich Jan Marschalek ist. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten haben Jan Marschalek, den wir ja in Moskau vermutet, tatsächlich in Moskau aufgespürt und auf Fotos einwandfrei identifiziert.
Ja, also ich würde sagen, also es war ja schon ab dem Moment, wo Marschalek über Bad Vöslau nach Minsk geflogen ist, klar, dass diese Sache stinkt. Und Christo Grosev hat damals noch für Bellingcat auch identifiziert, eben mit welchen Reisedokumenten er unterwegs war, schon sehr rasch nach diesem Flug und welche Route er weitergenommen hat. Der Spiegel war da dann auch dabei. Wir haben uns dann eben alle zusammengetan. Also der Standard kooperiert ja auch mit dem Spiegel in quasi einer, wir sind fix zusammen und machen solche Dinge gemeinsam, was auch sinnvoll ist, weil wir eben all das, was wir jetzt besprochen haben, ja eine sehr österreichische Geschichte ist, die aber, und das muss man sagen, mehr Einblick in die ganze Geschichte des Jan Marschalek liefert, als all das, was in Deutschland existiert und zumindest uns bekannt ist. Also ich darf jetzt da vielleicht auch für die Kollegen sprechen vom Spiegel, aber also eigentlich hat man das Gefühl in Deutschland, diese ganze Spionagekiste rund um Jan Marschalek, das ist zweitrangig bis hin, zumal hat man das Gefühl, dass da sogar eine aktive Vertuschung stattfindet oder eine aktive Ignoranz.
Das ist interessant, oder? Weil quasi in Deutschland, das reduziert sich im Wesentlichen auf den Bilanzskandal,
ja.
Wirecard, den Zusammenbruch eines früheren DAX-Konzerns. Fair enough ist auch natürlich ein Riesending, aber die Geschichte, von der wir da reden, also ich würde die nicht gegeneinander ausspielen, die Geschichten. Die haben beide definitiv Existenzberechtigung.
Die haben beide miteinander zu tun, womöglich auch. Und deshalb hier in Österreich eben sehr, sehr viel von Ermittlern gesammelt worden in der AG Pharma. Das auch, was diesen Teil Egisto Ott, Jan Marschalek betrifft, glaube ich auch von guter Ermittlungsqualität ist, was man an der Stelle auch einmal sagen kann, dass der verantwortliche Leiter ja der Stefan Pfandler ist, der, glaube ich, in der Causa Pilnacek zu Recht auch einiges einstecken muss als Chef des Landeskriminalamts Niederösterreich. Aber da in diesem Fall muss man sagen, man kann zumindest nicht sagen, dass da zu wenig passiert wäre. Also wir kennen einzelne Akten, du auch, das sind zigtausende Seiten, wo das alles durchdekliniert wird. Und das ist eben etwas, was wir dann als Standard auch in diesem Rechercheverbund diese Perspektive, dieses Wissen beisteuern können. Die Kollegen vom Spiegel, natürlich international auch sehr gut vernetzt, und Christo Grosev, der eben weiß, wo er nachschauen kann, um gewisse Infos zu finden. So, jedenfalls haben wir uns das von Beginn an zum Ziel gesetzt, da Marshalek an ihm dran zu bleiben. Wir haben vergangenes Jahr schon eine Geschichte gebracht, wo wir gezeigt haben, dass er den Pass von einem russisch-orthodoxen Priester benutzt, wo wir auch gezeigt haben, eben, dass er auf der Krim aufhältig war, zum Beispiel. Davor kamen dann eben diese ganzen abgefangenen Chats mit der Bulgarenbande, und jetzt war halt die große Frage, was macht er jetzt noch? Und wie wir als Rechercheverbund das herausgefunden haben, ist, wir haben erfahren, dass er liiert ist mit einer Übersetzerin / FSB-Agentin, Tatjana Spiridonova.
Die auch in diese Handy-Geschichte involviert war. Du hast vorher geschildert, dass die Handys aus Istanbul abgeholt wurden und dann über Istanbul nach Moskau geflogen wurden.
Und dort hat sie gewartet in Istanbul. Genau. Und offenbar ist es ihr als Aufgabe zugeteilt worden, Marshalek Russisch beizubringen. Und im Zuge dessen dürften die beiden sich näher gekommen sein. Und wir haben dann geschaut, wenn Spiridonova verreist, wer sitzt eigentlich im selben Flugzeug, Bahn, Abteil und so weiter und so fort. Und da ist dann eben dieser Name Alexander Nelidov immer wieder aufgepoppt, durch das Reiseversicherungsdaten, Buchungsdaten. In Russland ist ja alles, es tröpfelt alles nach außen, hat man dann auch eine Telefonnummer zuordnen können. Wenn man die Telefonnummer hat, kann man in Russland sehr gut, aber nicht nur in Russland, wie wir auch behandelt werden bald, in der Dunkelkammer und im Standard, Personen verfolgen, wo sich die aufhalten, welche Pings die machen. Genau, und so haben wir dann eben gesehen, zum Beispiel, dass Jan Marschalek wahnsinnig oft beim Hauptquartier des FSB aufhältig ist, aber auch, dass er in die Ostukraine gereist ist, auf die Krim, nach Mariupol, in andere Grenzorte. Ja, und dann schließlich wurden uns auch noch Überwachungsfotos zugespielt, wo eben er und Spiridonova zu sehen sind. Wenn man jetzt weiß, wo er durch die Pings, was seine Routen sind ungefähr, dann kann man nachschauen, wenn man weiß, wo, was die Überwachungskameras dort aufgenommen haben.
Weil jetzt natürlich die Frage kommen muss, was heißt, die Journalistinnen und Journalisten haben, können ja nicht Überwachungskameras anzapfen. Nein, natürlich nicht. Aber was haben wir? Russland ist ein Überwachungsstaat. Das heißt, er sammelt richtig viele Daten über seine Bürger. Ist gleichzeitig aber ein relativ durchlässiger und auch korrupter Überwachungsstaat, was dazu führt, dass immer wieder Datensätze, Datenpakete, Datenpunkte in Leaks hinausgehen und bei Journalistinnen und Journalisten landen, die, wenn sie dann wissen, wie sie damit arbeiten, tatsächlich so weit kommen können, dass sie eben Zugriff auf Standortdaten bekommen.
Absolut, und das ist wirklich weit verbreitet. Das höre ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Russland kann man ja kaum mehr recherchieren, aber die mit Bezug stark zu Russland recherchieren. Es dauert nicht lange, bis man irgendeinen Typen, I know a guy, der uns da ein paar Daten besorgen könnte, wenn man ihn zufriedenstellt. Gesagt sei, der Standard und der Spiegel zahlen natürlich nicht für Daten. Es gibt auch andere, die das aus Beamte, die das aus ideologischen Gründen nach außen spielen. Es gibt Hacker, es gibt da verschiedene Arten, wie Infos nach außen gelangen können.
Die zentrale Erkenntnis ist also, Marshalek hat sich in Russland gesettelt. Er lebt jetzt dort, also auf der Flucht ist er eigentlich jetzt im engeren Sinn nicht. Er wird gesucht im Westen, aber er bewegt sich dort aus dem geschützten Raum nicht weg. Und wenn doch, bleibt er in einem geschützten Raum. Es soll ja auch Reisen in den arabischen Raum gegeben haben, einige. Er nutzt dort offenbar eine Identität, die für ihn erdacht wurde. Das heißt, er reist jetzt nicht mit einem einfach nur gefälschten Pass, sondern er reist mit einem echten Pass und einer Legende, die auch erklärt, warum er relativ spät die russische Staatsbürgerschaft und den russischen Pass bekommen hat und vermutlich auch nach wie vor nur leidlich Russisch spricht, weil er schlicht kein Russe ist, sondern ganz woanders herkommt eigentlich.
Genau, also ich glaube, wir kennen insgesamt 6 Identitäten, mit denen er unterwegs ist, teils auch abwechselnd. Also er versucht schon, Verschleierungshandlungen zu setzen, aber die meisten basieren eben auf echten Personen, 2 russisch-orthodoxe Priester zum Beispiel. Und damit kann man jetzt inkognito unterwegs sein, aber man kann nicht sein Leben damit führen, weil dann kommen ja auch teils so profane oder auch essentielle Dinge wie Gesundheitsversorgung, Pensionsvorsorge und so etwas ins Spiel. Und da braucht man dann irgendwann eine klar identifizierbare Sozialversicherungsnummer, wäre es bei uns. Genau, und die wurde da mit dieser Persona geschaffen.
Ich erinnere mich gut, als Wirecard zusammengebrochen ist, dann er sich dann Richtung Weißrussland, später Richtung Russland abgesetzt haben soll, dass wir zunächst davon ausgegangen sind, na gut, da ist ein größenwahnsinniger Manager, der sich halt wichtig gemacht hat in der Geheimdienst-Community, weil er so gern ein Agent gewesen wäre. Aber wenn ich es richtig verstehe, hat er dieses Ziel jetzt aber erreicht. Er ist jetzt im russischen Geheimdienst-Sicherheitsapparat angekommen.
Ja, ich meine, diese Handlungen, die Russland da setzt oder auch den Einsatz, den er zeigt, also es wirkt schon ein bisschen so, als wäre es so quasi eine offene Provokation. Also warum muss man jetzt genau Marschalek beauftragen mit diesen Dingen, der ja keine Erfahrung in dem Bereich auch hat. Also es läuft ja auch viel schief, wenn man sich das anschaut, was die Bulgaren unternommen haben, sind ja auch aufgeflogen, tausende Jets nach außen gespielt, auch in Österreich durchaus Peinlichkeiten. Also einerseits das, andererseits aus den Chats geht schon hervor, dass er einen ziemlichen Druck spürt, quasi zu liefern jetzt. Und also die gewissen Fähigkeiten, die ihn jetzt so weit bei Wirecard gebracht haben, über die wir ja nach wie vor verfügen. Und ich glaube, diese ganze Finanztangente, zum Beispiel die Krypto-Finanztangente, ist etwas, das noch offen ist und wo sich viele Fragen ergeben noch.
Das freie Reisen wird jetzt vermutlich mit dieser Identität jetzt auch nicht mehr so einfach. Oh Gott, da muss halt die nächste her, das werden die schon irgendwie schaffen. Glaubst du, dass wir ihn jemals im Westen wieder sehen werden vor einem ordentlichen Gericht?
Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil ich glaube, dass er keinen so hohen Wert hat für Russland, jetzt vielleicht als Symbol einmal eine Weile, aber der nächste Gefangenenaustausch steht sicher an und dann könnte ich mir vorstellen, dass in Europa schon einige gibt, die gern hätten, dass Marschalek da jetzt kommt und aufklärt, und ironischerweise glaube ich weniger die Deutschen als jetzt tatsächlich die Briten und, muss man sagen, jetzt einmal auch die Österreicher, die ihm doch ziemlich auf den Fersen sind.
Also in aller Bescheidenheit, ich hätte auch so 2-3 Fragen an Jan Marschalek.
Ich auch, ja.
Lieber Fabian Schmidt, danke für deine Zeit, danke fürs Kommen.
Sehr gern.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.